Der Digital Insurance Podcast. Seit 2020 die Nummer 1 für Strategie und Innovation in der Versicherungswirtschaft. Und ich bin Jonas Pieler.
Was ist ein Technical Agile Coach und warum entscheidet sich ein langjähriger Freelancer dazu, diesen Job bei einem so großen Unternehmen wie der Techniker Krankenkasse anzunehmen? Was genau meint er, wenn er von Schwierigkeiten bei der Integration neuer Technologien in bestehende Systeme redet? Und wie fördert er die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams, um ein gemeinsames Verständnis für die Anforderungen und Herausforderungen der Modernisierung zu schaffen? All das und mehr frage ich heute Thomas Much, Technical Agile Coach bei der Techniker Krankenkasse. Willkommen zum Podcast, Thomas.
Moin Jonas, schön, dass ich da sein darf.
Sag mal kurz zwei Sätze zur TK und insbesondere deiner Rolle dort.
Genau, wir, die Techniker Krankenkasse, sind ja die größte gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland mit zurzeit etwas über 12 Millionen Versicherten. Und wir haben eine komplett eigene IT mit. Ich kenne die Zahl gerade gar nicht so genau. Ich glaube ungefähr 900 Mitarbeitern in der IT. Alle in unserer Unternehmenszentrale in Hamburg. Und wir versuchen auch so ziemlich alles selber zu machen, das Wissen und Können im Unternehmen zu halten. Und ich bin dort in der Rolle eines Technical Agile Coaches. Das heißt, mit den Kollegen zusammen in meinem Team versuchen wir, die Programmierpraktiken, die Skills zu fördern, dass die Entwickler gut modern Software entwickeln können. Und dass wir dort immer einen Schritt besser werden, immer dazulernen, dass wir auf dem Stand der Zeit bleiben.
Was ist denn genau der Unterschied zu einem quasi reinen Agile-Coach?
Ja, super Frage. Genau. Tatsächlich würde ich bei meiner Rolle, also offiziell ist meine Rolle Technical Agile-Coach, weil sich das international so etabliert hatte, dieser Begriff. Mittlerweile lassen viele das Agile weg, weil das zu sehr zu Verwirrung führt. Also manchmal nennen wir uns auch nur Technical Coaches. Und tatsächlich sehen wir uns so ein bisschen in der Tradition von denjenigen, die Ende der 90er Jahre das Extreme Programming gefunden haben und verfeinert haben. Also dass die agilen Programmierpraktiken, aus denen dann das agile Manifest irgendwann entwickelt wurde. Und wir sind sehr stark im Coding drin. Das heißt, wir entwickeln Software und helfen anderen dabei, Softwareentwicklung gut zu betreiben, so wie es in der Präambel des agilen Manifests steht. Das heißt, wir sind sehr technisch getrieben und versuchen nicht, irgendwelche Meetings zu machen, jetzt übertrieben gesagt, Rituale auszuführen und dann zu hoffen, dass die Softwareentwicklung funktioniert, sondern wir entwickeln Software zusammen, idealerweise mit unseren Kollegen, und leiten daraus ab, was man so braucht, damit das noch ein bisschen runder läuft.
Cool. Warum ist jetzt so eine Rolle wichtig für ein Versicherungsunternehmen und vor allem auch so große Unternehmen wie die TK?
Ich glaube nicht nur für so große Unternehmen oder für Versicherungsunternehmen. Weltweit merken immer mehr Unternehmen, dass es nicht reicht zu sagen, wir wollen Software entwickeln, wir wollen immer das Allerneueste machen und wir wollen irgendwas mit, weiß nicht, Agile, macht man das noch? Ist das noch angesagt? Sondern, dass auch die Entwickler die Fähigkeiten brauchen, dass sie das können, dass sie auf sich ändernde Anforderungen eingehen können, dass sie Qualität reproduzierbar liefern können, dass Software nicht nur irgendwie läuft. Denn, und da kommen doch wieder Versicherungen oder größere Unternehmen ins Spiel, wir bauen ja Software nicht, um sie in einem halben Jahr wegzuwerfen, zumindest meistens nicht. Wir schreiben Software meistens, weil die Jahre oder Jahrzehnte lebt. Und da haben wir Anforderungen dran an reproduzierbare Qualität, dass wir eben sagen, das, was gestern funktioniert hat, soll bitte auch heute und morgen noch funktionieren, selbst wenn wir Änderungen einbauen.
Ja, da habe ich super viele Gedanken dazu. Wir haben schon eine riesen Fragenliste quasi aufgeschrieben, aber lass uns mal erklären, wie diese Welt da eigentlich aussieht und wie der Unterschied ist. Ich hatte einmal früher als Kontext, hätte man einen Podcast gemacht mit dem Uwe Stuhldreier und dem Jan Mesen von Google. Mhm. Und Uwe Stuhldreier war zu dem Zeitpunkt Hook24, heute Allianz Direkt. Wir haben dann nämlich den Jan gefragt, seid ihr alle Agile? Und er bei Google so, was ist Agile? Also klar wusste er, was Agile ist, aber das war so normal ist so normal für ihn, dass es gar nicht die Rede wert war und gar nicht präsent war. Und da habe ich festgestellt, du bist erst wirklich in dieser Welt angekommen, wenn du gar nicht merkst, dass es was anderes gibt. Und Deswegen lass uns mal diese zwei Welten aufmachen. Erklär mal, wie Versicherer typischerweise Software entwickeln und vor allem auch mit dem Aspekt Code Ownership. Du baust was, dann läuft es und dann fühlt sich keiner mehr verantwortlich dafür. Das ist ja ein Problem. Und dann weiß keiner, dass es kaputt geht, keiner weiß, wie es funktioniert, dann muss es wieder ausgegraben werden und es wird nicht weiter gepflegt und so weiter und so fort. Wie nimmst du das wahr? Wie sieht die Landschaft da draußen aus? Was ist dein Eindruck?
Genau, da müssen wir ein bisschen differenzieren, was ich so an Erfahrung berichte, weil ich war ja bis vor 4 Jahren Freelancer, habe sehr viel mitgekriegt, auch aus anderen Unternehmen. Ja. Und wenn ich jetzt so ein bisschen plaudere, müssen wir immer gucken, das lässt sich nicht 1:1 abbilden, was wir intern machen, weil wir eine sehr große Bandbreite haben von dem, wie wir Software entwickeln. Ja. Aber die klassische Art von Software zu entwickeln ist ja wirklich, man kriegt eine Anforderungsliste, Entwickler setzen das um, dann wird es irgendwann nach Monaten released, vielleicht an einem Release-Wochenende, und dann wird es hoffentlich in Betrieb genommen, und wenn ein Fehler auftritt, weiß man schon gar nicht mehr, was passiert ist, weil es so lange her ist, dass man als Entwickler dran gearbeitet hat. Und wenn dann irgendwas korrigiert oder angepasst werden muss, muss man sich wieder aufwendig einarbeiten. Ich habe wieder einen Kontextwechsel.
Nicht nur das, du hast quasi gesagt, da kommt ein Anforderungsdokument. Ja, wenn das wenigstens vollständig wäre und auch so richtig wäre und widerspruchsfrei wäre und spezifisch wäre und so weiter und so fort. Da geht es ja auch schon los, ne?
Genau. Und was wir zum Beispiel neulich mit einem Team gemacht haben, dass wir, du hast nach diesen Agile-Begriffen gefragt, dass es normal sein sollte, und wir haben sämtliche Begriffe vermieden, was irgendwie mit Agile zu tun haben könnte. Wir haben sie einfach so ein bisschen freundlich in die Richtung geschubst, wie man kontinuierlich Software ausliefert in kleinen Schritten, wie man Ergebnisse sieht, auch als Fachabteilung bewerten kann und dann Wünsche äußern kann, versteht, was einfach geändert werden kann, versteht, was vielleicht schwieriger zu ändern ist und ziemlich zügig zu guten Ergebnissen kommt. Und dieses, dass die Anforderungen gar nicht so klar sind, das ist ja voll normal. Wir haben, glaube ich, nur uns Jahrzehnte der Illusion hingegeben, dass wir Dinge exakt aufschreiben können. Und dann wird da Jahre was gebaut, weiß nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre. Und man stellt hinterher fest, oh, ganz so ist das nicht, was wir gebrauchen können, und muss es dann aufwendig anpassen. Und das war eigentlich immer schon, oder die gut Software entwickelt haben. Und das ist ja bei uns auch Jahrzehnte schon. Unsere Software hat, glaube ich, beim Kunden eine gute Qualität, was wir so an Rückmeldung kriegen. Die Kunden sind zufrieden damit. Und da haben garantiert Entwickler und Fachabteilungen zusammengeredet, außerhalb von vermeintlich vollständigen Spezifikationen.
Ja.
Ohne das geht es nicht. Du kannst es, glaube ich, nicht. Du kannst es nicht so exakt aufschreiben, dass es vollständig und im Sinne der Anwender umgesetzt
wird. Ja, das ist richtig. Das ist beim Hausbau, wenn du draußen Dinge baust, dann kannst du das oder musst du das ja schon so machen, weil du kannst nicht mal eben den Stein wieder abbauen und einen neuen Stein hinbauen. Kannst du schon, kostet einen Haufen Geld. Und wenn du nicht sauber arbeitest und dich missverstehst, dann baust du einfach die Tür im Treppenhaus da ein, wo nicht die Treppe hochkommt, sondern an der anderen Seite. Habe ich schon gesehen alles. Aber in der Softwareentwicklung ist es noch einfacher, Dinge wegzuwerfen und neu zu machen und zu ändern, als draußen in der Realität. Dementsprechend ist es auch vielleicht gar nicht notwendig. Und vor allem auch, erstens vielleicht nicht notwendig, das zu tun, vorher alles zu planen, aber auch in der Geschwindigkeit, in der sich Dinge entwickeln, ist es auch gar nicht mehr nützlich, das zu tun.
Nicht alles zu planen?
Ja.
Wie beim Hausbau brauchst du aber eine grobe Idee, was du tun willst. Ne? Ja. Du brauchst einen gewissen Plan, selbst wenn er nachher angepasst wird. Und das ist in der Software natürlich einfacher, Dinge anzupassen, wenn man merkt, der Plan funktioniert nicht. Denn so wie du sagst, auch Häuser werden irgendwie geplant und dann passt das da ja auch nicht immer und es muss nachgebessert werden. Und der Trick bei der modernen Softwareentwicklung ist, dass diese Änderungen normal werden, dass das keine Aufreger sind, dass man einfach sagt, dann machen wir halt eine Änderung und das System sagt mir automatisiert, ob das noch zu dem Bestehenden passt, ob meine Änderung grob was kaputt gemacht hat oder ob mein System die anderen alten Funktionen, ob die immer noch so funktionieren wie gedacht.
Und wie ist es in der Realität? Du hast erzählt, dass du es einem Team gezeigt hast, mal unabhängig von der TK jetzt allgemein. Mhm. Und das haben alle sofort verstanden, denn es ist ja so, dass du heutzutage hast du Wünsche aus dem Fachbereich, der geht dann bei der IT ein. Ne? Da haben sie ein Ticketsystem gebaut, sehr effizient, weil Entwickler, ne, hast du lieber eine E-Mail, als immer mit jemandem zu reden, aber ist okay. Ticketsystem, E-Mail geht ein, ich hätte gerne einen Button. Der soll bitte grün sein, der soll unten links sein, der soll draufstehen, okay, oder speichern oder was auch immer, weiter oder. Und dann geht die IT hin und packt das erstmal in so ein Steering Committee rein oder in so ein Prioritization Board oder so.
Oh, das klingt aber sehr alt.
Aber sieht man trotzdem noch, dass das einfach in so ein Komitee reingeht und die dann entscheiden, wie wird das jetzt priorisiert. Und dann wird es irgendwann einpriorisiert und dann entwickelt es einer und dann, wenn er anfängt zu entwickeln, dann fragt er wieder nach, was hast du damit gemeint? Und dann kommt was ganz anderes bei rum. Und dann wird irgendwas released und so weiter. Wie sieht eigentlich die neue Welt aus? Wie müsste man es eigentlich heute machen dann?
Es ist immer eine Sache von Produktverantwortung. Auf welches Produkt kann ich pflegen? Welche Entscheidungen kann ich treffen? Weil was du beschrieben hast, wenn das in so ein Steering Committee macht, sind die Verantwortungen häufig nicht klar. Wer kann Entscheidungen treffen? Und wenn man da abstimmt, wie sind die Produkte geschnitten? Wer kann was entscheiden? Kannst du auch in bestimmten Bereichen deutlich schneller sein.
Softwareprodukte, ja, nicht Versicherungsprodukte.
Softwareprodukte, genau. Also es geht um Softwareprodukte, aber die müssen natürlich die Versicherungsprodukte umsetzen.
Ja.
Wobei wir uns natürlich nicht Dinge beliebig ausdenken können.
Ja.
Wir haben da auch ein paar gesetzliche Vorgaben, die wir einhalten müssen. Mir geht es um die Softwareprodukte, dass man da guckt, im Rahmen der Versicherungsprodukte oder Versicherungsservices, die wir bieten, wie können wir Softwareprodukte so schneiden, dass Entscheidungen getroffen werden können und dass nicht immer 1000 Leute gefragt werden müssen, damit man überhaupt schnell ist.
Und wie macht ihr das? Oder sorry, erzählst du eine?
Ich wollte gerade sagen, lass mich mal noch eine Schleife zurückgehen, weil du hast eben gesagt, diese Art zusammenzuarbeiten hat jeder sofort verstanden. Nö, das verstehen Menschen nicht sofort, sondern sie verstehen es, wenn sie die Ergebnisse sehen. Und da kommen wir auch wieder zurück auf das Team, in dem ich arbeite, auf meine Rolle als Technical Coach, dass wir diese Ideen von vor 25 Jahren wieder aufgreifen oder noch länger. Diese agilen, kontinuierlichen Softwareentwicklungsideen sind ja uralt. Dass wir sagen, wir erleben das gemeinsam, was wir da machen. Und dann merken wir, welchen Mehrwert das hat. Und das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, wenn jemand einfach irgendwelche Softwarepraktiken, irgendwelche Tools ausrollt oder meinetwegen auch Methodiken wie Agile ausrollt und niemand erlebt hat, welchen Mehrwert das bietet, dann stellen sich alle irgendwelche anderen Sachen drunter vor. Und wir versuchen, das erlebbar zu machen. Und Schritt für Schritt, Team für Team.
Und wie, also was machst du da konkret und wie machst du es erlebbar? Jetzt mal kurz, da kommt halt der IT-Bereichsleiter, was auch immer, Portfolio, Prozess etc. und sagt, ja, also wir machen das schon, ist doch erlebbar. Wir treffen uns doch in unserem Scrum-Raum und da haben wir dann unser Whiteboard mit den Post-its drauf und da ist es doch erlebbar. Was ist, da machen
wir schon mal Gutes, ja? Was schon mal gut ist, wenn man sich in einem Raum trifft.
Ja.
Ist das nur ein virtueller Raum, mittlerweile alles remote? Ne? Wir sind ja heute hier auch gerade remote zusammengeschaltet. Ne? Oder trifft man sich wirklich mal vor Ort in einem echten Raum und kleistert da alles mit Post-its zu in Kollaborationsformaten wie, weiß ich nicht, User Story Mapping oder Event Storming? Das ist ja schon mal ein guter erster Schritt, so zusammenzuarbeiten. Das Spannende ist aber, wie entsteht dann die Software? Und wir bauen Softwareprodukte. Wie entsteht die Software? Das können sich viele nicht vorstellen, was leicht ist und was schwer ist. Und wenn man das mal auf eine gewisse Weise live erlebt, kann man plötzlich besser zusammen reden, weiß, wie die anderen ticken. Die Entwickler verstehen besser, was die Fachabteilung sich wünscht und warum. Die Fachabteilung versteht ein bisschen besser, vor welchen Schwierigkeiten eigentlich die Entwickler stehen. Das heißt, wenn du dieses, wir treffen uns doch in einem Raum, noch eine Stufe weiter trägst, dass du sagst, wir entwickeln auch die Software gemeinsam, dann hast du den nächsten großen Schritt.
Aber wie funktioniert das? Du hast dann die Fachbereichskollegen, mach mal ein Beispiel, welcher Fachbereich das ist. Ist es jetzt Mathematik oder Underwriting oder Schadenbarkeit?
Nee, lass uns einfach mal eine Stufe zurückgehen, weil das, was wir machen, ich bin tatsächlich nicht so sehr in der Produktentwicklung oder in der Produktsteuerung, sondern wir sind ein Team, was die IT, was die Softwareentwicklungsteams unterstützt.
Okay.
Wie man Software besser schreibt. Und eine Sache, die wir machen, ist, dass wir ihnen zeigen, wie sie als Team gemeinsam gleichzeitig Software schreiben. Das nennt man Team Programming. Andere nennen das Ensemble Programming oder Mob Programming, hieß das ursprünglich mal.
Ja.
Und das basiert auf Ideen, die 30 Jahre alt sind. Pair Programming zu zweit. Man hat gemerkt in den letzten Jahren, dass das noch viel besser ist, wenn man ein Team, ja, sagen wir mal 4 bis 6 Personen, das ist für viele ein Subteam, aber ein Team, was vernünftig arbeiten kann, Wenn wir das gewisse Aufgaben gemeinsam machen lassen, da entsteht so viel Verständnis allein zwischen den Entwicklern, was die anderen denken, wie sie Probleme lösen, dass man gegenseitig Skills aufbaut und Neues lernt und vieles von den anderen Meetings, die man so sonst aufsetzt, irgendwelche Code-Conventions besprechen, irgendwelche Priorisierungen besprechen, das kann man während der Entwicklung machen. Und wenn das die Entwickler können, dann kannst du in so ein Meeting auch problemlos einen Product Owner mit reinnehmen oder irgendjemand, der Produktverständnis hat oder vielleicht mal einen Teamleiter, der verstehen möchte, vor welchen Schwierigkeiten eigentlich seine Entwickler stecken.
Aber das heißt, wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Da sitzen jetzt was, 4 bis 6 Leute in einem Raum, die haben alle ihren, weiß ich was, Rechner mit 2 Bildschirmen vor sich, irgendein VS Code oder was auch immer auf und dann coden die alle an derselben Datei? Nee.
Nein, tatsächlich haben wir einen Bildschirm und einen Computer.
So, wie, heißt, so wie bei NASA, wo du quasi ein Riesen, alle sitzen im Kreis vor so einem Riesending an der Wand, ne?
Genau. Ne? Das ist, oder wie macht man Meetings, ne? Wie macht man Remote-Meetings? Idealerweise ist nicht jeder an seinem Smartphone und Rechner, sondern man guckt gemeinsam auf einen Bildschirm und diskutiert und versteht gemeinsam, was da passiert. Und genauso versuchen wir auch dieses Team-Programming zu machen, dass wir einen haben, der für uns tippt, dass wir tatsächlich sehen, was an Software entsteht und die anderen diskutieren darüber. Und der tippt, macht das nicht von sich aus, sonst rennt er nämlich weg. Ich weiß nicht, ob du, wie gut du Coder kennst oder wie weit die Zuhörer so echte Coder kennen, die einfach möglichst schnell viel Code programmieren wollen und zeigen wollen, wie toll sie sind.
Das sind die, die dann auch super komplizierten Code schreiben, ne? wo dann alles in einer Zeile steht und dann ist es super. Das sind dann irgendwelche verrückten Funktionen, die dann, durch die keiner mehr durchblickt, weil das Teil einfach super clever alles irgendwie auf einmal macht.
Genau. Das sind so Art Helden, die auch gerne so ein bisschen gefördert und gepusht werden, weil sie Dinge vermeintlich schnell fertig kriegen, aber danach versteht sie keiner. Die kriegen Dinge schnell fertig, aber kriegen auch ganz schnell einen riesigen Wartungsaufwand produziert, den die anderen dann irgendwie ausbaden müssen.
Man kann es für alle anderen kann man es übersetzen in Code ist wie ein gutes Buch. Ja, wenn es viele Leute lesen können, dann ist es gut. Du kannst auch die gleiche Information in einem Satz verpacken, dann musst du aber ewig über diesen Satz nachdenken, um es zu verstehen. Und besser machst du einen Absatz draus, dann versteht man es besser. Ist beim Code
ganz
genauso.
Ganz genau. Na, und Code muss viel häufiger gelesen werden als geschrieben werden, wenn wir ihn weiterentwickeln wollen. Wenn wir ihn über Jahre, Jahrzehnte entwickeln wollen, müssen ganz viele Leute ihn verstehen können, weil vielleicht die Teams wechseln und ganz andere Leute den Code nächstes Jahr pflegen müssen. Und deshalb ist es wichtig, dass der Code auch gleich so geschrieben wird, dass man ihn gut weiterentwickeln kann, dass er nicht zu kompliziert ist. Und was kompliziert ist, wenn ich das in meinem Kopf für mich ausdenke, habe ich eine andere Vorstellung davon, was kompliziert ist, als wenn ich die drei anderen im Raum frage. Und dadurch, dass wir drüber diskutieren, während der Code geschrieben wird, kriegen wir schon mit, dass was wir hier gerade schreiben oder schreiben lassen von demjenigen, der gerade an der Tastatur ist, das versteht die Hälfte im Raum gar nicht. Und dann gucken wir, dass das besser wird. So, aber das ist, ja.
Aber bei 4 bis 6 Leuten, ich stelle mir das gerade vor, da sitzen jetzt 4 bis 6 Leute, vor mir ist 5, ja, wenn wir mal eine Zahl haben. Die sitzen jetzt da drin, einer tippt und 4 drumherum. Das Tippen dauert ja auch mal ein bisschen Zeit und so. Und ich meine, da kann ja nicht einer sagen, jetzt schreibt das so und dann schreibt er so, sagst du, schreibst so und wie, das ist doch, ist das nicht hochgradig ineffizient?
Klingt so, ne?
Ja, total. Also, oder machst du das nur vorübergehend oder was? Du kannst auch nicht da 100.000 Zeilen Code zu 4 schreiben oder zu 5.
Also, es gibt weltweit Teams, die das 100% ihrer Arbeitszeit machen und dabei hochgradig effektiv und effizient sind. Weil was wir typischerweise machen, ist, dass wir separat arbeiten, einzeln arbeiten und dann Synchronisations- und Koordinationsmeetings brauchen. Oder die Arbeit der anderen bewerten müssen durch Code Reviews oder Pull Requests. Das ist vielleicht für die Zuhörer, dass man nachträglich mitkriegt, da hat jemand eine Änderung gemacht und ich soll dann mal gucken, ob das gut ist. Und meistens versteht man gar nicht so genau, was da passiert, achtet dann auf Kleinigkeiten, urteilt über anderen Code. Das fühlt sich für diejenigen, die den Code geschrieben haben, nicht gut an. Und das ist auch nicht unbedingt effizient, weil wir damit das, was so lange dauert, in die Länge ziehen, in den Prozess irgendwie verschieben. Wenn wir aber die kritischen Punkte, die Diskussionen, die wir führen müssen, gemeinsam in einem Ort zur selben Zeit machen, dann entstehen viel weniger Konflikte. Es entsteht viel mehr Verständnis für das, was die anderen bauen. Und alles, was man so an Teambuilding, an Aufbauen von Code-Konventionen, also wie wollen wir unsere Software eigentlich schreiben, wo man sonst langwierige Meetings für braucht, passiert fast nebenbei. Wenn das Team gelernt hat, vernünftig miteinander zu kommunizieren, dass man sich nicht angreift, dass man eine gewisse Geduld mitbringt, erstmal guckt, was da entsteht und dann nicht sofort alles in Frage stellt, aber sich traut, Alternativen durchzudenken, wenn man einmal eine Lösung gesehen hat. Und das ist das, wo mein Team ins Spiel kommt. Wir lassen die Teams diese Zusammenarbeitsformate entdecken, erleben und dann können die Teams selber entscheiden, wie gut funktioniert das für sie, wie gut funktioniert es für ihre Aufgaben. Und es gibt Teams, die das gar nicht mögen, das sind aber die wenigsten. Die meisten nutzen es irgendwie, weiß nicht, einmal die Woche, 2-3 Stunden eine Session. Manche Teams nutzen das täglich, dass sie einfach sagen, die meisten Aufgaben machen wir normalerweise zusammen und nur wenn es sein muss, arbeiten wir alleine. Und diese Teams sind nicht die langsamen Teams. Das sind die, die gute Ergebnisse liefern.
Okay, und jetzt müssen wir noch mal kurz sagen, warum du da 4 Leute für brauchst oder 5 oder 6 und nicht 2 oder 3. Was machen die anderen 3? Ist das nicht ein Abnehmen deinen Grenznutzen von weiteren Leuten, dass einfach der weitere Input irgendwie nicht mehr relevant ist, weil...
Na, nicht mehr relevant. Es wird irgendwann zu viel Koordinationsaufwand, ja, okay, auch zwischen denen, die im Raum sitzen und miteinander diskutieren. Das kennst du vielleicht von normalen Meetings. Wenn da 20 Leute im Raum sitzen, sind vielleicht nur 2, 3 beteiligt und reden miteinander oder vielleicht 4, 5 und der ganze Rest ist abgelenkt und macht andere, genau, Dinge. Ist schon gedanklich im nächsten Meeting, die verschwenden da eigentlich Zeit. Und deshalb gibt es so eine optimale Größe von, naja, 2 ist eigentlich schon Minimum, aber bei 3 bis 5 hast du genug im Raum, dass du auch konträre Meinungen hast, dass man lernt, sich auch ein bisschen zu challengen. Mhm. Hey, verstehen wir das noch, was wir da gerade produzieren? Verstehen wir das noch in 3 Monaten? Und wenn du das alleine machst, sagst du einfach, ah, das ist jetzt gut genug. Zu zweit ist es immer ein bisschen schwierig. Zu zweit müssen die Leute sehr gut miteinander können.
Ah, okay. Mhm.
So, dass man sich nicht angegriffen fühlt. Das ist wie so ein 1:1. Wenn du mit dem anderen offen reden kannst und Vertrauen hast, läuft das gut. Wenn das eher so ein, hierarchisches Gefälle in diesem Gespräch ist, in dem 1:1, fühlt sich das nicht für alle gut an. Und das kann auch beim Programmieren so sein, wenn du nur zu zweit programmierst. Ist der einer seniorisch, ist der andere juniorig. Und wenn du ein paar mehr im Raum hast, hast du viel mehr Ausgleich dabei.
Diversity.
Das ist Diversity. Na, du hast Ältere, du hast Jüngere, du hast ganz viele verschiedene Vorkenntnisse oder Ideen, wie man Dinge löst. Und das Einzige, was Teams lernen müssen, ist, wie man gut miteinander, höflich, respektvoll, aber doch offen und direkt miteinander reden kann, dass man nicht um heißen Brei drumherum redet. Und das üben wir, das lassen wir die Teams erleben und das können die ganz schnell, wenn sie einmal erleben, es gibt dieses Format, wir dürfen so arbeiten und es ist tatsächlich ein Mehrwert.
Okay, das ist jetzt die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten und wie ihr das befähigt. Ihr habt da, geht da quasi rum und zeigt ihnen das. Jetzt haben wir noch andere Dinge auf unserer Liste. Wir haben das Thema Continuous Integration, Continuous Delivery. Also wie kriege ich den Kram, den ich da jetzt programmiert habe, auch in die Produktion? Denn es bringt ja nichts. Bis zu dem Zeitpunkt, bis es jemand nutzen kann, ist das genauso wertlos wie vorher, weil es nutzt keiner. Das heißt, wie kriege ich das Time to Value ist relevant. Können wir mal kurz darüber reden, was Continuous Integration und Continuous Delivery genau ist?
Ja, Continuous Integration oder fangen wir anders mal an. Du hast eben gesagt, solange die Software nicht beim Kunden ist, ist sie wertlos. Und das ist auch die Grundidee von dem, was mal agile Softwareentwicklung war. Das ist so ein bisschen verloren gegangen in der Kommerzialisierung von Agile. Aber dass man lernt, nur die ausgelieferte Software hat wirklich einen Mehrwert. Und das, was man bei Continuous Integration versucht, ist, dass man jederzeit einen auslieferungsfähigen Zustand hat oder Continuous Integration, Continuous Delivery, dass man sagt, alles, was wir bauen, kann potenziell jederzeit ausgeliefert werden. Und es ist nicht so, dass wir im stillen Kämmerlein über Monate Dinge bauen, wo man am Ende feststellt, das passt gar nicht zusammen.
Genau.
Ja, sondern wir wollen eigentlich alles, was wir machen, immer zusammenpassend haben, was auch immer bedeutet. Darüber kann man dann diskutieren, nur ob das heißt jede Minute oder einmal am Tag. Continuous Integration sagt oder die das erfunden haben und die es auch weiterentwickelt haben, die sagen, einmal am Tag gucken wir, dass alles, was an Code geschrieben wird, dass das auch zusammenpasst. Einmal am Tag. Und das ist für viele schon ein Schockmoment, weil die sagen so, einmal die Woche, einmal im Monat reicht doch. Ja. Nein, Continuous Integration ist nicht, dass man irgendein Tool einsetzt, sondern dass man die Haltung entwickelt, dass man einmal am Tag sämtlichen Code so integriert, dass man sieht, dass der zusammenpasst.
Genau, das sind auch solche Nightly-Builds dann im Zweifel, die dann einfach nachts durchlaufen, automatisiert und dann die mehr oder weniger gut funktionieren, aber die halbwegs funktionieren. Das ist aber, wir müssen unterscheiden zwischen, was baue ich? Baue ich Anwendung, die auf Rechnern installiert wird und so gesehen ausgeliefert wird, oder baue ich etwas, was Software as a Service-like über ein System zur Verfügung gestellt wird? Und da kannst du ja jederzeit zur Verfügung stellen. Da kannst du ja immer, wenn was fertig ist, drückst auf den Knopf und dann läuft quasi ein Prozess durch und dann ist es eine halbe Stunde später nach zig Checks von irgendwelchen Tests und so bereitgestellt. Mhm. Womit arbeitet ihr mehr? Ich vermute mal eher doch auch mit Online-Software, oder?
Alles. Wir haben tatsächlich alles. Echt? Wir haben okay. Ein klassisches Bestandssystem, riesengroß, mit Java, mit modernem Java. Und da sind wir noch so ein bisschen in dem, was du als Nightly-Build bezeichnest. Es wird zwar ständig gebaut, aber wir sind im Moment in dem Modus, dass wir quasi einmal am Tag wissen häufiger, ob es zusammenpasst oder nicht. Ne? Aber wir können täglich quasi ausliefern. Das ist schon mal echt gut für so ein großes,
Wahnsinn,
altes, erfolgreiches System, ne? Dass man das so schon hingekriegt hat und wir hören da nicht auf. Wir versuchen das immer noch besser zu machen. Und dann haben wir natürlich Online-Bereiche, wo man wirklich auf Knopfdruck, wie du es beschrieben hast, Software oder eine Änderung in der Software fertigstellt und wo dann alles automatisch ausgeliefert werden kann. Und auch da haben wir alle Bandbreiten. Ne? Ich glaube, es gibt wenige Firmen, die sagen können, alles von uns ist jetzt voll automatisiert, voll kontinuierlich. Aber wir haben eben solche Software auch bei uns und daran lernen wir, wie gut das funktioniert, welchen Mehrwert das bietet, damit wir das auch in die anderen Bereiche nach und nach eintragen können.
Und was ist die größte Herausforderung dabei, das einzuführen, für die Leute zu realisieren, dass es geht?
Ja, ganz platt gesagt ist das, glaube ich, diese Erkenntnis, dass das ständige Ausliefern können von Software das Risiko minimiert, was ich habe, Software zu veröffentlichen. Weil was man jahrelang gedacht hat, dass man ganz lange plant und dann Releases Monate im Voraus plant und dann so Big Bang Releases hat, also wo sehr viele Änderungen gemeinsam ausgeliefert werden, das führt zu einem bürokratischen Overhead, der nicht unbedingt viel Mehrwert bietet oder der Wert schöpft, sondern der im Gegenteil das Risiko immer weiter steigert und da musst du Risikomitigation machen. Wie stelle ich sicher, dass wenn doch was schief geht, dass ich dann darauf reagieren kann, weiß nicht, Release-Wochenenden, wo dann das System nicht wirklich läuft. Und diese Erkenntnis zu sehen, wenn ich kleinere Dinge, die fertig sind, eigentlich sofort ausliefern kann und kleinere Änderungen können auch weniger kaputt machen, dass das eine Risikominimierungsstrategie ist und gleichzeitig unsere Anwender glücklicher macht. Wenn man das einmal gesehen hat, dann will man nichts anderes mehr. Und die Kunst ist jetzt, dass man ein Unternehmen, und das betrifft, glaube ich, viele größere Unternehmen, die jahrzehntelang anders erfolgreich Software entwickelt haben, wie man die ohne großes Risiko in kleinen Schritten in die moderne Welt bringt.
Ja, vor allem, du verteilst dieses Risiko von diesem Big Bang halt auf die gesamte Zeit. Du rollst es quasi aus wie mit so einem Nudelholz, das Risiko über die gesamte Zeit und hast dann jeden Tag ein kleineres Risiko, als statt einmal ein riesiges Risiko haben. Und dann kannst du im Zweifel diese kleinen Risiken auch schneller beheben und du erhöhst natürlich reduzierst Time to Value. Das heißt, je schneller du das auslieferst, dann können die Leute die Änderung sofort nutzen und davon profitieren, anstatt dass es irgendwie jetzt ein halbes Jahr rumliegt und jeder sich wartet, wann kommt denn da endlich mal was. Das ist eigentlich.
Genau. Und dabei ist es gar nicht so relevant, ob das eine Online-Anwendung ist, die im Web läuft, ne, die man sofort sieht von der Änderung, oder ob das eine Anwendung ist, die vielleicht doch an irgendwelche Releases gekoppelt ist wegen gesetzlicher Vorgaben. Aber wenn dort die Fachabteilungen, die das Ganze auch testen und vielleicht abnehmen müssen, wenn die regelmäßig den neuen Stand kriegen, ist das auch schon ein großer Mehrwert. Und wenn das einfach ohne großen Stress funktioniert, wenn man nicht gucken muss, passen die Testsysteme zusammen, passen die Testdaten zusammen, wenn das immer einfach funktioniert, ist das auch bei solchen ab und zu ausgelieferten Systemen ein riesiger Mehrwert.
Vor allem, wenn du den ganzen Prozess automatisierst, reduzierst du ja auch die Fehler.
Ja, du hast nach Continuous Delivery gefragt. zusätzlich zur Continuous Integration. Continuous Delivery bedeutet, dass man ständig ausliefern kann, die Software, nicht muss. Und das ist auch ein großes Missverständnis. Continuous Delivery bedeutet, ich habe quasi alles automatisiert, was ich für die Softwareauslieferung brauche. Das heißt aber nicht, dass immer alles automatisch bis zum Endkunden stattfindet, sondern dass vielleicht doch nochmal jemand entscheidet, die App geben wir nur einmal die Woche raus, dass ich nicht wahnsinnig werde auf meinem Phone, dass da jeden Tag eine neue Version ist. Ja, ja. Das kann man dann entscheiden. Aber wichtig ist, dass alles automatisiert ist und möglichst wenig manueller Eingriff nötig ist.
Genau, weil da die Fehler passieren.
Genau.
Jetzt geht das mit jeder IT, also mit jeder Infrastruktur? Oder das haben wir, wir haben das, die Herausforderung ist, für Continuous Delivery Integration ist erstmal, du musst programmieren, das Team. Dann musst du verstehen, dass es überhaupt geht. Und dann musst du es auf einer Infrastruktur ausführen, wo das auch geht. Wenn du jetzt gerade von dem Kernsystem mit Java und so weiter gesprochen hast, dann muss ja wahrscheinlich die ganze Kiste neu gestartet werden, wenn da ein Update kommt oder so, je nachdem.
Ja, aber ob du die ganze Kiste, was auch immer das ist, neu startest, ja?
Irgendwas Kompliziertes.
Oder ob du in der Cloud einen Knoten neu startest, das ist vielleicht ein zeitlicher Unterschied. Das ist eine Sache der Verfügbarkeit, wie viele Ressourcen, also wie viele von solchen Rechnern oder Rechnern in der Cloud kann ich neu starten. Aber eigentlich ist das gar nicht so ein Riesenunterschied. Wenn ich einfach sage, hier ist was fertig und das kann ausgeliefert werden, dann ist das ein Implementationsdetail der technischen Infrastruktur. Lass mich mal vielleicht zurückkommen auf so ein bisschen meine Rolle als technischer Coach. Was die Voraussetzung nämlich dafür ist, dass man sich in die Richtung Continuous Delivery entwickelt, dass man Skills nicht irgendwie in einem zentralen Team hat oder so, sondern dass jeder Entwickler, jede Entwicklerin gelernt hat oder erfahren hat idealerweise, dass es bestimmte Praktiken gibt, die Continuous Integration und Continuous Delivery ermöglichen oder einfacher machen. Und wir hatten eben schon von den Releases gesprochen, die früher viel zu groß waren, wo viel zu viel drin war. Und das gilt auch für Softwareänderungen. Wenn ich lerne, in kleinen Schritten zu programmieren, kleine Schritte auszuliefern, kleine Änderungen zu testen, dann bereite ich aus seitens der Softwareentwicklung schon vor, dass ich meine Software überhaupt regelmäßig ausliefern kann. Weil selbst die beste Infrastruktur, und das passt wieder zu dem, ist es jetzt in der Cloud, online oder muss ein Rechner irgendwie on-premise durchgestartet werden, selbst die beste Infrastruktur hilft dir nichts, wenn die Software nicht dafür geeignet ist.
Ja, verstanden. Lass uns vielleicht nochmal letzten paar Sätze zu gerade deiner Rolle, wie du als Freelancer in ein großes Unternehmen gewechselt. Das sieht man nicht oft, aber auch, wie man im Grunde andere Leute für diese Themen gewinnt und motiviert. Sag mal, wieso du dich entschieden hast, jetzt warum die TK das Glück haben durfte, mit dir zu arbeiten.
Ja. In meinen 30 Jahren als Freiberufler habe ich auch mit meinen Kunden gerne lange zusammengearbeitet.
Ja.
Dass man auch wirklich sieht, was man da gemeinsam baut und das Ergebnis sieht. Aber ich war eben als Freelancer zwar in meinem Freelancer-Network unterwegs, aber ich habe mich mal gefragt, wie ist das eigentlich, mal in einem Unternehmen als intern als Angestellter zu arbeiten. Ich habe mir immer so eine Schallgrenze gesetzt, wenn ich das nochmal ausprobiere, wenn ich das als Experiment starte, dann will ich das zu einem bestimmten Alterszeitpunkt machen. Und das hat auch geklappt. Und wie hat die TK das geschafft? Sie hat tatsächlich festgestellt, mein jetziger Chef, dass diese Rolle extrem hilfreich wäre. Dass so eine Rolle, technische Fähigkeiten, technische Skills zu fördern, nicht vorzugeben, sondern einfach nur zu fördern, dass das eine sehr wertvolle Rolle wäre. Und ich habe einfach das Angebot gekriegt, in meiner Rolle intern zu arbeiten. Das heißt, das war nicht, was ich vorher auch häufiger mal hatte von Kunden, die gesagt haben, Mensch, du bist codender Architekt oder du bist technischer Coach, jetzt haben wir eine Rolle hier für dich als Entwickler. Wo ich gesagt habe, ja, könnte ich ausfüllen, aber das ist gefühlt nicht das, wofür ich brenne und was ich gut kann.
Ne? Ja,
weil dieses Teams coachen, Menschen coachen, auch technisch coachen, das ist mein Steckenpferd. Und die TK hat damals gesagt, wir brauchen genau jemanden wie dich und arbeite bitte in deiner Rolle weiter.
Ja.
Und das war eigentlich der Grund für mich, wo ich gesagt habe, die meinen das ernst.
Ja.
So. Dann, und das darf man nicht unterschätzen, wir sind groß genug. wir haben eine große IT, wir haben viele Teams und die Gefahr als Coach, als technischer Coach ist, wenn man Dinge zu lange immer gleich macht, dass man dann irgendwann vielleicht nicht mehr so gut technisch begleiten kann, weil man immer in derselben Nische drin steckt. Und wir haben eine große IT, da ist die Möglichkeit, Teams zu begleiten, sehr, sehr vielfältig. Das heißt, da kann man auch einen Mehrwert dadurch schaffen, dass man Teams übergreifend Good Practices verteilt und einfach oder vielleicht auch Teams bestärkt in dem, was sie gut tun, dass man sagt, hey, wisst ihr eigentlich, wie gut ihr das hier macht? Das sollten wir mal anderen Teams erzählen. Das heißt, Multiplikator sein und andere Multiplikatoren fördern, dafür ist einfach unsere IT groß genug. Und das war für mich auch ein entscheidender
Punkt. Das macht total viel Sinn, weil du genau da so wirken kannst. Du hast halt einfach immer Teams von 4 bis 6 Leuten, ne, unseren 5 Leuten, die du betreuen kannst. Andere Versicherer haben gar keine Teams dieser Größe oder gar nicht die ausreichende Anzahl an Teams dieser Größe. Finde ich super spannend. Wir sind zum Ende angekommen. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Hat wirklich viel Spaß gemacht.
Ja, danke ebenso und bis bald.
Das war der Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und hinterlasse uns eine Bewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank, dein Jonas.